Bauern. Der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber großes Potenzial hat, die Futter-Mist-Kooperationen. Wir, das sind mein Kollege Roman Goldberger
und die Gastgeberin und dieses Podcasts, Celine Grau. Hallo an alle Zuhörer.
Außerdem haben wir heute als Expertin Lea Hornung von der Beratung für Naturland eingeladen. Schön, dass du da bist, Lea.
Hallo Celine.
Hallo Roman.
Lea ist Ackerbauberaterin und hat viel Erfahrung in der Begleitung von Futtermistkooperationen. Die Ausgangslage ist ja meist so: Es gibt auf der einen Seite einen viehlosen Ackerbaubetrieb, der sein Klee- oder Luzernergras nicht verwerten kann. Gleichzeitig ist er aber auch auf der Suche nach Stickstoff für seine stickstoffzehrenden Kulturen in der Fruchtfolge.
Genau, und auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch Rinderbetriebe, die den Aufwuchs von Klee- und Luzernegras eben gut verwerten können und im Gegenzug Mist oder Gülle abgeben.
Matcht man diese beiden Betriebe, dann haben wir eine Futtermistkooperation. So einfach kann es sein. Der Teufel steckt aber im Detail und deswegen ist Lea heute hier. Fangen wir mal ganz vorne an, Lea. Sag mal, warum ist Klee- und Luzernegras für mich als reinen Ackerbauern so wichtig? Ich kann es ja nicht verwerten.
Ja, natürlich ist es so, dass man als Motor der Fruchtfolge ein Kleegras braucht als Ökolandbau. Und deswegen, oder auch ein Luzernegras. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch sowas in der Fruchtfolge haben.
Es geht ja da vorwiegend jetzt um den Stickstoff. Also wie groß ist das Stickstoff-Sammelpotenzial?
Ja, das kann man tatsächlich so pauschal gar nicht so genau sagen. Also da spielen ja sehr viele Faktoren zusammen. Wie gut ist der Bestand? Wie feucht ist es? Wie ist das Jahr? Ist es trocken? Ist es kalt? Also als Beispiel, dass man sich mal so grob was drunter vorstellen kann. Letztes Jahr hat ein Betrieb von mir so um Weihnachten rum mal eine N-Mint-Probe gezogen. Und dabei sind 160 Kilogramm N rausgekommen. Also man kann schon sagen, dass hinter so einem Kleegras oder auch einem Luzernegras schon ganz schön viel Stickstoffpotenzial steckt.
Das heißt ja, wenn ich 160 Kilogramm N habe, und danach beispielsweise Mais oder eine andere stickstoffzehrende Kulturanbau, dass ich dann eigentlich keinen Dünger mehr brauche.
So genau kann man es jetzt auch nicht sagen. Also man muss natürlich unterscheiden, das ist der Stickstoff, der im Boden ist, aber ist der auch für die Pflanze verfügbar? Also da spielt ja wirklich wieder die Feuchte des Bodens, die Temperatur eine Rolle, dass der auch mineralisieren kann.
Genau, dann ein weiterer Punkt. Gegen welche Unkräuter hat Kleegras eine gute Wirkung und gegen welche Luzernegras?
Genau, also es kommt natürlich darauf an, man muss unterscheiden, gleich am Anfang bei der Ansaat, da muss man sehen, da ist es der Unkrautdruck natürlich recht hoch. Also beim ersten Schnitt, beim ersten Aufwuchs wirst du noch sehr viel Beikräuter haben. Danach ist es aber tatsächlich so, dass man so gegen die Wurzelunkräuter dann eine gute Lösung hat, dass man die quasi gut unterdrücken kann. Und vor allem so Luzerne, also die empfehle ich immer sehr gerne, muss ich sagen, die kann halt unheimlich tief wurzeln. Also man sagt so, pro Winter kann die bis zu 70, 80 Zentimeter Wurzelleistung machen. Und das unterdrückt natürlich sowas wie ein Ampfer, auch eine Distel, halt sehr gut, weil es einfach eine Wurzelkonkurrenz ist.
Wie lange sollen dann Kleegras oder Luzernegras stehen bleiben?
Bei einer Luzerne empfehle ich auf jeden Fall eigentlich 3 Jahre. 2 ist eigentlich ein bisschen knapp, wobei es da auch wieder über die Standzeit über den Winter ankommt. Bei einem Rotklee oder auch einem Weißklee gehen die meisten auf weniger. Also natürlich möchte man ja auch eine Hauptkultur anbauen, aber die Stickstoffleistung ist tatsächlich so nach 2 Jahren bei einem Klee so noch am besten. Davor hat man halt weniger Stickstoffsammelleistung.
Du hast jetzt Luzerne empfohlen. Wäre auch eine Mischung aus Klee und Luzerne denkbar oder würdest du generell immer Gras dazu empfehlen?
Das kommt ganz drauf an, wo man ist. Man muss auch sagen, so eine Luzerne, die gelingt auch nicht überall. Die ist da ein bisschen empfindlicher als ein Rotklee zum Beispiel. Vom pH-Wert, der ist zum Beispiel bei der Luzerne, muss der zwischen 6 und 7 liegen und sie braucht freien Kalk zur Keimung. Also Das kann durchaus sein, dass man jetzt eine Luzerne anbaut und dann wird die nichts. Dann sollte man mal den Boden anschauen. Und natürlich, du hast, wenn du einen Grasanteil drin hast in der Mischung, hat man natürlich auch einen tendenziell höheren Ertrag. Und man muss auch schauen, was will der Partner oder wie verwerte ich's? Also das sind immer so Faktoren, die man davor, bevor man es anbaut, abklären sollte. Weil als reiner Ackerbauer möchte ich prinzipiell eher das Klee oder die Luzerne ohne einen Grasanteil, weil die mir halt in der Fruchtfolge halt deutlich mehr bringt.
Welche Rolle spielt Kleegras auch allgemein bei Fruchtfolgekrankheiten? Was würdest du da sagen?
Ja, sie lockert auf jeden Fall die Fruchtfolge gut auf. Also die Krankheiten, die in Getreide vorkommen, die sind halt in der Luzerne oder im Klee oder in Leguminosen nicht der Fall. Also somit kann man auch den Krankheitsdruck, wenn man viel Getreide baut, runterfahren. Man sollte aber auch aufpassen, also ist momentan auch ein bisschen das Thema, wenn man zusätzlich noch viel Körnerleguminosen baut, die können natürlich auch die Krankheiten von kleinkörnigen Leguminosen bekommen. Also vor allem Fußkrankheiten, also die Erbse zum Beispiel, da sollte man wirklich aufpassen und auch die Anbaupausen einhalten.
Also die Krankheiten von Erbsen sind verwandt mit jenen von Klee oder Luzerne?
Also nicht alle, aber so die Fußkrankheiten, die können auch die Erbse bekommen.
Welche Anbaupausen empfiehlst du da?
Bei der Erbse sind es mindestens 6 Jahre, also besser noch 8. Das ist sehr lange. Bei der Bohne, bei der Ackerbohne ist es ein Tick weniger, aber auch auf jeden Fall 4 bis 6 Jahre.
Gut, jetzt wissen wir, dass Kleegras auch für den viehlosen Ackerbaubetrieb sinnvoll ist. Und zur Verwertung kann sich eine Kooperation mit einem Rinderbetrieb anbieten. Was würdest du jetzt nochmal so allgemein Betriebe raten, die eine solche Kooperation starten wollen?
Man sollte natürlich schon mal schauen vorher, was ist in der Region? Es ist ja nicht pauschal, dass jetzt jeder hier den Milchviehbetrieb nebendran hat. Es gibt ja Regionen, also ich sitze in Unterfranken, da sind tendenziell mehr Ackerbauern, wenig viehhaltende Betriebe. Da muss man dann halt schauen, was ist möglich, weil ab einer gewissen Entfernung ist natürlich auch der Transport ein Thema. Weil du willst ja auch was als Gegenleistung, also ein Mist oder eine Gülle haben. Und der Transport ist halt dann schon ja aufwendig und teuer. Deswegen schon mal gucken, was ist in der Umgebung einfach. Dann schauen, was möchte der Betrieb, also was möchte der Tierhalter. Macht er jetzt beispielsweise Siloballen, dann wollen die meisten schon einen Grasanteil in der Mischung, weil es einfach sich besser silieren lässt. Wenn du jetzt nebendran einen Milchviehhalter hast, der auch gerne einen Klee nimmt oder eine Luzerne oder vielleicht sogar einen Luzerne oder einen Kleeheu macht, dann muss man das einfach vorher kommunizieren und dann ist es auch kein Thema in der Regel.
Dann gehen wir gleich ins Eingemachte. Wie wird in der Praxis getauscht? Nehmen wir an, ich habe bei einem Schnitt 100 Tonnen Ertrag. Wie viel Rindermist, Rindergülle steht mir dann zu?
Genau, vorneweg möchte ich auch schon mal sagen, man kann nicht auf das letzte Gramm genau tauschen. Also das machen vielleicht Biogasanlagen, da wird alles gewogen, das Kleiste, was reinläuft in die Anlage und auch mit dem Trockensubstanz und dann halt genauso viel Nährstoff wieder rausgenommen. Also man kann das durchaus machen, dass man quasi gegen Nährstoffe tauscht. Aber so jetzt in der Praxis, in der Regel ist es einfach bei einem Mist zum Beispiel Tonne gegen Tonne. Man muss halt da ein bisschen abwägen, wie feucht ist das Material. Also tausche ich jetzt ein Heu gegen einen Mist oder tausche ich ein Kleegras, was sehr feucht ist. Das hat natürlich, ist natürlich mehr Masse. Also deswegen, das ist ein Geben und Nehmen. Da muss man auch ein bisschen, ja, drüber hinwegschauen, sage ich mal. Wobei man natürlich dann auch schauen muss, was läuft im Hintergrund. Mäht der Betrieb für mich oder was läuft da, ne? Also das sollte man dann schon so ein bisschen gucken.
Also du sagst, eine Tonne gegen eine Tonne, Verhältnis 1:1. Mhm. Und das bezieht sich auf Trockenmasse.
Das bezieht sich auf die Frischmasse. Und ich rede jetzt auch von einem Rindermist zum Beispiel. Wenn ein Hühnermist hat natürlich deutlich mehr Stickstoff, da sollte man dann andere Mengen annehmen.
Genau. Du hast es schon einmal angesprochen, wer das genau mäht. Also das wäre unsere nächste Frage gewesen. Bei diesem Verhältnis 1:1 heißt das dann, der Ackerbaubetrieb übernimmt die Mist. Abholung und Ausbringung und der Rinderbetrieb übernimmt die Ernte des ihm zur Verfügung stehenden Kleegrases.
Ja, das ist so ein Punkt, da scheiden sich die Geister tatsächlich. Muss man vorher abklären, läuft sehr unterschiedlich in der Praxis. Im Normalfall sät der Pflanzenbauer das Kleegras an. So, er kauft das Saatgut und sät seinen Acker an. Und dann sollte man auch wirklich klären, wer macht den ersten Schnitt oder mulche ich sogar den ersten Schnitt, weil der erste Aufwuchs ist vermutlich nicht der beste und auch mit Beikräutern. Man kann natürlich dann so einen Schröpfschnitt machen, so nennt man das. Also quasi einmal, wenn der Aufwuchs gestartet ist und quasi die Hauptkultur überwächst, also zum Beispiel Unkräuter überwachsen, einmal schröpfen. Also man sieht es dieses Jahr zum Beispiel, die Distelplatten, die überwachsen zum Beispiel die Neuanzarten. Dann sollte man auf jeden Fall den Druck mal wegnehmen, sodass quasi der Klee oder auch das Gras dann sich entfalten kann. Und dann muss man klären, wann, also das ist auch ein Thema, wann mäht der Pflanzenbauer oder wann mäht der Tierhalter? In der Regel mäht der Tierhalter, weil er die Technik besitzt, ne? Also das ist immer so ein Thema und fährt es dann auch ab. Im Gegenzug der Mist oder die Gülle sollte man auch vorher klären, fährt es der Tierhalter raus, weil er eh ein Güllefass hat, oder muss man dann einen Lohnunternehmer beauftragen, der den Miststreuer hat oder das Güllefass. Also das ist sehr unterschiedlich.
Okay, und wenn wir jetzt weiterschauen beim Thema, also quasi noch vor der Ausbringung, auch das Thema Lagerung. Wenn ich jetzt sage, ich bekomme den Mist zum Beispiel im Herbst, aber möchte den erst im Frühjahr verwenden, was ist da dann sinnvoll? Also zum Beispiel eine Feldmiete oder ist es da in der Praxis?
Genau, also ist noch zulässig, zumindest in Bayern. Also du kannst den Festmist von Huf- und Klauentieren, darfst du 6 Monate am Feldrand lagern. Ein bisschen aufpassen bei Gewässern, das vorher abklären, ne? Also da gibt es Abstandsauflagen, aber das ist zulässig und ist auch eigentlich ja schon so, weil eigentlich ist es andersrum. Normal möchte man den Mist im Herbst ausbringen und man bekommt ihn aber schon Mitte des Jahres, weil einfach die Mistplatte voll ist vom Betrieb. Dann muss man dem Tierhalter schon entgegenkommen und sagen, okay, ich nehme jetzt, wo die Lagerkapazität eigentlich knapp ist, nehme ich dir den Mist ab und lagere ihn dann an meinem Feldrand.
Das heißt, du würdest empfehlen, Rindermist im Herbst auszubringen. Bei Geflügel ist es wahrscheinlich umgekehrt, da macht es im Frühjahr mehr Sinn.
Genau, es kommt halt immer darauf an, wie schnell wirkt der Dünger. So ein Festmist, der braucht ein bisschen länger, bis der mineralisiert. Ich würde ihn aber jetzt trotzdem nicht im Juni, Juli auf die Stoppeln oder so draufschmeißen, weil dann mineralisiert er natürlich doch auch schneller. Und dann hast du auch Stickstoff verschenkt.
Ist es erlaubt, eine Kooperation mit einem konventionellen Rinderbetrieb einzugehen?
Prinzipiell ist es erlaubt, eine Kooperation einzugehen, auch mit einem konventionellen. Das darf aber dann auch nur Mist von Huf- und Klauentieren sein. Und der Mist darf nicht aus industrieller Tierhaltung stammen. Also das ist dann quasi der GV-Besatz pro Hektar, darf nicht so hoch sein. Und dann ist es durchaus möglich. Dann wird aber auch empfohlen, dass man zum Beispiel das Stroh dann auch dagegen tauscht. Also dass man quasi das Stroh reinbringt in den Betrieb und den Mist wieder rausnimmt. Es ist eine Empfehlung, aber ist auch eine Lösung, wenn jetzt in der Umgebung einfach kein Betrieb ist, der eben jetzt mit euch tauschen möchte. Vor allem so Mutterkuhbetriebe, die vielleicht sich einfach gar nicht zertifizieren lassen und eigentlich doch Öko sind, so mit ihrer Wirtschaftsweise, die sind da zum Beispiel eine gute Tauschmöglichkeit.
Du hast jetzt schon angesprochen, was sein kann, wenn kein Betrieb in der Nähe ist. Wie nahe würdest du empfehlen, sollten Kooperationsbetriebe sein? Ab welcher Entfernung macht das keinen Sinn mehr?
Ja, das schließt sich eigentlich ziemlich schnell selber aus. Es kommt darauf an, wie weit möchte ich fahren, um den Mist zu mir zu transportieren? Wie weit ist der Tierhalter? Wie weit fährt der Tierhalter, um auch das Futter zu holen? Also wenn man mal selber so einen halben, dreiviertel Tag Mist gefahren hat mit kleinen Anhänger, weil man keinen großen hat, dann geht einem selber die Lust auch aus, sag ich mal. Also das ist pauschal, kann man das jetzt nicht hier unterschreiben. Es kommt auch drauf an, wie ist auch das Gelände. Fahre ich jetzt da sehr viel bergauf und habe dann natürlich auch einen sehr hohen Spritverbrauch? Oder ist es eben alles ebenes Gelände? Oder der Tierhalter fährt mir entgegen? Also solche Sachen, ne, man trifft sich in der Mitte, da ist das Feld, der Tierhalter lädt es auf dem Feld ab.
Würdest du dann empfehlen, also du hattest ja schon mal mit dem Schröpfschnitt jetzt ein bisschen angesprochen, aber alle Schnitte zu mähen oder soll zum Humusaufbau auch mal ein Schnitt gemulcht werden? Was würdest du da sagen?
Ja, genau, man muss eben schauen, der erste Aufwuchs kann eben problematisch sein. Am besten ist es natürlich schon, wenn man ihn abfährt. aber es ist natürlich nicht überall möglich. Dann ist so ein Schröpfschnitt auch sinnvoll. Er darf nur nicht zu hoch werden. Also wenn man quasi jetzt so eine dicke Matte mulcht, sage ich mal, dann erstickt es natürlich auch den Bestand. Und was man auch sagen muss, wenn man halt einen hohen Leguminosenanteil hat, so Klee, Luzerne, der mag das auch nicht. Also der möchte nicht gedüngt werden. Leguminosen, die sind ja quasi Stickstoffsammler, die möchten ihren Stickstoff selber aus der Luft ziehen und möchten nicht da schon hier den ganzen Stickstoff im Boden haben. Weil das ist dann wieder kontraproduktiv. Deswegen, wenn überhaupt, würde ich empfehlen, den letzten Schnitt zu mulchen. Es gibt auch Betriebe, die mulchen alles. Man muss halt dann schon sehen, dass man dann einen hohen Stickstoffverlust hat auch.
Gibt es hier eine Tauschgrenze, wie viel ich tauschen darf, oder ist das nach oben hin eigentlich unbegrenzt?
Nein, du darfst, was du abfährst vom Feld, darfst du dir auch wieder in den Betrieb holen, also nährstoffmäßig. Da gibt es jetzt als Tausch keine Grenze.
Dann gehen wir einfach zum nächsten Thema über. Für die guten Erträge müssen die Klee- und Luzernebestände ja gut geführt sein. Dann fixieren sie auch mehr Stickstoff und am Ende bekomme ich auch mehr Mist dafür. Empfiehlst du daher das Kleegras oder auch das Luzernegras hauptfruchtmäßig nach der Ernte der Vorfrucht anzubauen?
Ach, also das kann man sehr unterschiedlich machen. Es gibt viele Betriebe, die schwören auf eine Frühjahrsansaat. Manche sagen, um Gottes Willen, nein, ich mache es im Herbst. Manche sagen, nein, ich mache immer eine Untersaat, das gelingt bei mir immer. Es kommt wirklich auch auf die Region an. Also ich sage es jetzt mal bei mir in Unterfranken, macht eine Untersaat tendenziell nicht allzu viel Sinn. Es funktioniert in Einzeljahren, aber es funktioniert im Schnitt auch eher so erst nur alle 3 Jahre, sage ich mal. Also ich habe auch letztes Jahr einen sehr schönen Bestand gesehen. 5 Kilo Weißklee einfach reingestriegelt als Untersaat, Bombenbestand. Kommt auch recht aufs Jahr an, da hat es mehr geregnet. Dieses Jahr wird es tendenziell nicht funktionieren. Und man muss natürlich sehen, wie mache ich es. Also striegel ich es rein, habe ich dann vielleicht auch viel, was zu tief drin liegt im Boden, habe ich genug Wasser oder mache ich es dann wirklich mit Sämaschinenkombi und sähe es dann im Herbst als wirklich Hauptkultur ein. Dann habe ich die Streifen, mache ich es mit irgendeinem pneumatischen Gerät, was ich dann streue. Dann muss man eben sehen, wie weit fliegt der Samen. Bei Mischungen ist dann die Entmischung auch ein Thema. Also manche Samen fliegen weiter. Dann hast du natürlich auch ungleichmäßige Bestände. Es sind alles Sachen, die man da durchaus beachten muss.
Und was würdest du dann sagen, sammeln reine Klee- oder Luzernebestände oder eine Mischung aus Klee- und Luzernegras mehr Stickstoff?
Also definitiv Reinbestände, also auch Mischungen aus Leguminosen sammeln mehr. Also das ist auf jeden Fall für die Vorfruchtwirkung ist das besser als noch mit einem Grasanteil. Aber wie gesagt, es kommt immer drauf an, was willst du erreichen? Ne? Also bist du jetzt ein vielloser Ackerbauer, kriegst das eigentlich eh nicht los oder wenig los, vielleicht nur ein Schnitt, muss man auch bedenken, wie viele Schnitte bekomme ich los oder wie viele Schnitte möchte ich tauschen? Dann nehme ich vielleicht eher so einen Weißklee mit einer Luzerne. Der Weißklee, der wächst nicht so hoch, also der ist eher niederwachsend und der ist auch eher so kriechend am Boden. Und mische vielleicht noch eine Luzerne mit ein, die halt eine sehr gute Wurzelleistung hat. Oder möchte ich wirklich auf einen hohen Ertrag gehen mit Gräsern, die auch wertvolle Futtergräser sind?
Dann gehen wir nochmal ganz zurück zum Anbau. Bis wann würdest du empfehlen, sollte Klee- oder Luzernegras gesät werden, damit es gut in den Winter kommt? Beziehungsweise in welchem Stadium sollte es eigentlich sein?
Ja, das kann man so pauschal jetzt auch nicht ganz genau sagen. Da kommt es halt durchaus drauf an, wie feucht ist es im Herbst. Also kann ich da quasi schon zeitnah säen. Also tendenziell die etwas früher gesäten sind ein bisschen besser. Man sollte aber so bis September dann schon gesät haben. Natürlich macht es jetzt auch keinen Sinn, dass man das jetzt ins staubtrockene Saatbeet legt und dann kommt wochenlang kein Regen. Also da ist das Saatgut auch zu teuer dafür, muss man sagen. Man sollte natürlich dann auch gucken, auch die Bestände, die eben dann auch ein Jahr stehen, vielleicht schon nicht zu lang in den Winter, also die sollten nicht zu hoch in den Winter gehen, weil da ist wieder das Problem Krankheiten. Also klar, wo es nass ist, wo es eng ist, also dichte Bestände, die tendieren da halt eher zu Pilzkrankheiten oder auch sowas wie Schneeschimmel. Deswegen sage ich immer, also nicht so tief mähen, aber auch nicht zu hoch in den Winter gehen lassen. Also das ist halt immer so die Krux, letzter Schnitt. Wann ist der oder kriege ich den überhaupt los? Mulche ich den letzten Schnitt? Dann halt auch sehen, nicht zu dick mulchen, also keine Mulchmatte da drauflegen. Und wenn es gar nicht geht, dass man es auf zweimal sogar mulcht, vielleicht auf Frost, wenn es dann zu spät schon ist. Aber prinzipiell ist so die Ding, dass man so sagt, ja, so jetzt Zentimeter ist immer ein bisschen schwierig. So zwischen 10, 15 Zentimeter kann es im Winter gehen.
Und warum spricht man dann oft bei Kleegras von einer Schwefeldüngung? Also und welchen Schwefeldünger empfiehlst du?
Also Schwefel macht durchaus Sinn, vor allem bei Klee oder Luzerne oder Leguminosen. Manche möchten es auch im Getreide düngen, da muss ich immer abraten tatsächlich. Also man kennt es so von den konventionellen, man düngt hier noch einen Schwefel dazu. Ja, ist richtig, aber nicht bei den Erträgen. Also man muss dann bei Getreide wirklich 70, 80 doppelt ernten, um diesen Schwefelbedarf zu haben. Deswegen zu einer Leguminose macht es definitiv Sinn, zu einem Kleegras, weil es einfach die Knöllchenbildung fördert. Also man hat dann einfach eine bessere Vorfruchtwirkung. Und wann, also den Schwefel, den gibt es in verschiedenen Formen. Ich empfehle immer die Sulfatform, also das ist quasi der schnell verfügbare Schwefel und den auf jeden Fall erst im Frühjahr zum Vegetationsbeginn. Weil den muss man sich vorstellen, der ist schnell auswaschbar, so wie ein schnell verfügbarer Stickstoff. Also wenn man den jetzt quasi schon im Herbst düngen würde, dann wäre der einfach ausgewaschen, bis die Kultur den überhaupt benötigt.
Was spricht gegen den elementaren Schwefel?
Ja, den elementaren Schwefel, der hat natürlich auch seine Vorzüge. Ich empfehle ihn tatsächlich nicht so gern, weil man kann nicht kontrollieren, wann der wirkt. Also der hat halt, der muss erst umgewandelt werden, also zu dem Sulfatschwefel. Und deswegen kann man es halt nie ganz genau bestimmen mit Bodenfeuchte, Temperatur, wann der wirkt. Also es kann durchaus sein, dass der viel zu spät kommt, also die Wirkung viel zu spät kommt. Und dass man dann halt quasi gar keine Wirkung mehr hat.
Ist dann eine Schwefeldüngung über die Kalkung sinnvoll?
Genau, man sollte da unterscheiden, weil die Kalkung würde ich eher im Herbst machen, auf Stoppel oder auf Kleegras, so vorm Winter. Den Schwefel ja eher im Frühjahr, also kommt auf die Form an. Deswegen, aber Kalkung, muss ich sagen, wird immer so ein bisschen vernachlässigt. Man sucht immer so nach Nährstoffmängeln und was kann ich da noch machen? Aber vergisst so ein bisschen die Kalkung. Weil in so einem Mist ist alles drin, aber der Kalk fehlt halt. Also das darf man schon nicht unterschätzen. Manche Böden haben es von sich aus, wenn die halt diese Muschelkalkböden schon vorweisen. Aber jetzt so auch in meiner Region muss ich sagen, da fehlt das einfach. Also vereinzelt ja. Und das ist ja auch ein Thema, was eben auch die Bodenstruktur fördert. Also wenn es heißt Humusaufbau, dann würde ich tatsächlich auch die Kalkung empfehlen. Und so jetzt mal, dass man so mal so einen Anhaltspunkt hat, so eine Erhaltungskalkung, also sprich, dass man das immer wieder macht, so alle 3 Jahre, im Schnitt kommt ein bisschen auf die Bodenart an, so 3 bis 3,5 Tonnen pro Hektar. Und je feiner der Kalk ist, desto schneller ist der verfügbar. Also das vielleicht noch ein bisschen dazu. Man muss natürlich auch immer schauen, was ist drin. Also da gibt es auch verschiedene Formen von dem Kalk. Aber tendenziell, was feiner ist, ist auch schneller verfügbar.
Und dann würdest du eher sagen, wenn man jetzt anschaut vor dem Anbau oder zwischen den Schnitten, würdest du zwischen den Schnitten dann auch nochmal kalken? Weil du meintest jetzt eher in größeren Abständen.
Nein, also tatsächlich die Kalkung würde ich erst im Herbst vornehmen, wenn quasi der Hauptschnitt oder die Hauptschnitte schon abgefahren sind und es dann eher so entweder vor dem Umbruch oder halt im Herbst, wenn es auch mal regnet.
Jetzt hast du den Umbruch schon angesprochen. Nach 2 Jahren oder vielleicht sogar 3 Jahren bei Luzerne kommt eine stickstoffzehrende Kultur, vielleicht Weizen, vielleicht Mais. Wie würdest du den Umbruch empfehlen, damit ich dann in der Folgekultur keinen Durchwuchs habe?
Ja, also Durchwuchs ist durchaus ein Thema. Da kommt es auch ein bisschen auf die Technik an, aber auch ein bisschen aufs Timing. Also Technik ist eben so, gerade bei der Luzerne, die ist so ein bisschen die Königsdisziplin, würde ich sagen. Die muss man einmal gut treffen. Also die muss man quasi einmal flach abschneiden und das auch ganz flächig. Das sollte man auch mal testen einfach, dann ein bisschen mal das Erdreich wegräumen und schauen, habe ich wirklich flächig geschnitten. Also da muss man eben auch schauen, sind meine Schare so, dass die flächig schneiden können? Und wir hatten auch letztes Jahr so einen kleinen Versuch, ne, verschiedene Möglichkeiten mit so gängigen Sachen, was man so daheim rumstehen hat, weil nicht jeder kann sich jetzt hier den super duper Flachgrupper hier leisten. Es ist prinzipiell egal, ob du erst einmal kurz, also flach, flächig schneidest oder erst tief und dann mal flach. Wichtig ist, dass man es einmal gut trifft, dann wartet vielleicht mal so 2 Wochen, wenn der Regen kommt und dann schaut, was wächst mir noch durch und dann auch vielleicht leicht versetzt nochmal eine tiefere Durchfahrt macht, also tiefer im Sinne von so 5 bis 10 Zentimeter tiefer und dann schaut, was wächst noch aus. Also was auch keinen Sinn macht, dass man tatsächlich schon jetzt im Juli das quasi umbricht und dann erst im Oktober, Mitte Oktober einen Weizen baut. Also da hast du halt wieder den hohen Stickstoffverlust. Man muss es halt schon ein bisschen timen, weil du eben schon die Zeit auch brauchst, um quasi zu schauen, ob noch was durchwächst. Also hat der erste Schnitt gut funktioniert mit der Durchfahrt oder bin ich sogar zu flach gefahren, dass es quasi über diesen Vegetationspegel geschliffen hat, dann treibt die Luzerne zum Beispiel sehr schnell wieder aus. Deswegen, also manche Betriebe setzen da wirklich auf einen Klee eher, den kriegst du einfacher wieder los, sage ich mal. Aber eine Luzerne ist halt für ein Wurzelwerk ist die halt deutlich besser.
Eine Alternative zu dem Tausch, den wir jetzt angesprochen haben, Futtermisttausch, kann ja auch der Kauf sein. Was ist hier erlaubt und kannst du da uns einfach mal abholen?
Genau, also man kann durchaus was zukaufen. Es gibt verschiedene Sachen, die man zukaufen kann. Wichtig ist da, dass man halt quasi die Zukaufsgrenze, also das ist jetzt so ein Naturland, eine Naturlandrichtlinie, dass man die einhält. Das sind 40 Kilo Stickstoff pro Hektar pro Jahr oder 35 Kilo Phosphat pro Hektar pro Jahr. Das Phosphat wird eher bei so Komposten ein Thema sein. Der Stickstoff ist es eher bei zum Beispiel Haarmehlpellets. Die sind aber jetzt zum Beispiel wirklich nur für Sonderkulturen, weil die sonst sehr hohe Kosten verursachen. Sonst gibt's noch, man kann natürlich auch einen biologischen Hühnertrockenkot zukaufen oder auch mal eine Schampost, wenn man den bekommt. Aber so das, was man so am häufigsten kriegt, ist so Fertigkompost. Da ist nämlich auch quasi gesichert, dass keine Samen mehr auflarven. Also da ist quasi die Samen sind erhitzt und sind nicht mehr keimfähig.
Wie kann sich so ein Preis errechnen? Also wenn ich jetzt beispielsweise Hühnertrockenkot von einem anderen Landwirt angeboten bekomme, wie kann ich hier die Berechnung vornehmen?
Ja, also da ist wirklich halt wieder Angebot und Nachfrage. Man kann so, wenn man jetzt so aus den, sage ich mal, theoretischen Teil kommt, man berechnet das immer so ein bisschen an den Stickstoffpreis, was auch im konventionellen angeboten wird. Und man kann das so über den Daumen gepeilt so sagen, pro Kilo Stickstoff 2,50 Euro, pro Kilo Phosphat nochmal 1 Euro und nochmal für den Kali 1 Euro. Aber wenn man das jetzt natürlich hochrechnet, kommen da ja horrende Summen raus und das würde niemand für einen Mist bezahlen, ne? Also deswegen muss man da auch schon ein bisschen gucken, was ist möglich. Und man hat ja auch nicht diese schnell verfügbare Stickstoffleistung. Also das muss man auch ein bisschen bedenken.
Dann kommen wir zu dem Punkt der Kooperation, den viele als wohl lästig empfinden, die Dokumentation. Wie dokumentiert man die ausgetauschten Mengen und brauche ich einen Kooperationsvertrag?
Genau, das ist wirklich ein bisschen lästig, muss ich sagen. Nein, also ist in der Regel kein Hexenwerk. Man braucht es ja ewig für die Kontrolle. Also bei den Kontrollen wollen die halt immer sehen, Lieferscheine, was ist gelaufen. Ne? Da muss halt draufstehen, die Art, die Menge, das Datum. Und im Gegenzug ist halt auch ja schon für die meisten Kontrollstellen wichtig, dass man einen Kooperationsvertrag hat. Das klingt jetzt so riesig, aber ist im Endeffekt eine kleine Seite. Da steht halt drauf quasi die Namen vom Tierhalter, der Name vom Pflanzenbauer und dann halt, um was es sich handelt. Ist es ein Biobetrieb, EU-Bio-Verband, die Mengen, um was handelt es sich, ein Rindermist, um wie viel Hektar wird getauscht. Also da stehen meistens gar nicht so auf den letzten Pfennig genau drauf, wie viel Kleegras in Tonnen oder Mist getauscht wird. Das ist halt schon mal ein grober Anhaltspunkt, weil natürlich sich auch die Flächen jährlich ein bisschen ändern. Also man baut ja nicht jedes Jahr gleich viel Kleegras an zum Beispiel. Also in der Fruchtfolge wechselt das ja auch mal. Kann durchaus sein, dass der Betrieb nicht groß ist und er hat auch mal ein Jahr vielleicht gar kein Kleegras. Kann durchaus sein. Deswegen, das sollte man ja mal abklären. Die Kontrollstellen haben meistens auch Vordrucke. Also wenn man sowas macht, einfach mal nachfragen. Zum Beispiel die ÖKOP, die hat sowas, weiß ich jetzt zufällig. Und dann haben die halt quasi, hast du schon mal einen Anhaltspunkt, die wissen, ja okay, da läuft was, gucken sich die Lieferscheine an und dann ist es auch eigentlich einfaches Thema.
Würdest du sagen, gibt es noch weitere Stolpersteine neben dem Kooperationsvertrag, wenn da jetzt irgendwas nicht passen sollte oder so, die man vielleicht in der Praxis vermeiden könnte?
Also für die Kontrolle jetzt in erster Linie nicht. Also natürlich wollen die schon sehen, Bio ist natürlich bevorzugt zu konventionell. Und manchmal ist es auch der Fall, dass der Konventionelle bescheinigen muss, dass er nicht industriell ist. Also da kann es durchaus mal sein, dass irgendwie so ein Hitauszug oder so verlangt wird und eine Flächenausstattung. Aber das ist in der Regel kein Thema. Wo es dann so ein bisschen in andere Richtung geht, sage ich mal, ist halt quasi diese Stolpersteine zwischen den Landwirten. Wenn man jetzt sagt, man tauscht das, wie viele Schnitte werden abgenommen? Wann wird gemäht? Also durchaus sage ich jetzt mal so bei einem Grasanteil, wenn man da jetzt auch Sachen drin hat, wie zum Beispiel ein Weidelgras, was ziemlich schnell samenreif auch ist, muss man eben auch schauen, okay, wird das jetzt quasi als Silage gemäht? Oder als Heu, weil dann habe ich ja schon die Samenstände und die dann vielleicht auch wieder auf meinem Acker. Dann kann es durchaus halt sein, dass man das halt nicht mehr so gut vom Acker bekommt und dann vielleicht sogar ein Problem Gras hat. Ne? Also so Sachen kommunizieren, wo wird der Mist gelagert, ne? Wann nehme ich den Mist ab, solche Sachen. Also das ist wirklich Kommunikation zwischen den Landwirten.
Genau, wenn Celine von den Stolpersteinen spricht, fällt mir ja gleich die persönliche Komponente auch ein. Welches, ich nenne es jetzt mal Mindset, empfiehlst du, wenn ich mit anderen Landwirten eine Kooperation eingehe? Gerade bei Futtermist-Kooperationen meine ich.
Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Also man darf jetzt nicht auf den letzten Gramm genau da rechnen. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Deswegen immer so schauen, menschlich auch, was macht vielleicht der Tierhalter für mich? Mäht er für mich? Fährt er den Mist vielleicht sogar für mich raus? Wie viel Schnitte nimmt er? Also das ist, da ist wirklich die vorhergehende Kommunikation ist dann sehr, sehr wichtig.
Perfekt. Ich würde sagen, das hat es doch nochmal super zusammengefasst. Auch, dass man eben, wenn man so eine Kooperation eingehen möchte, dass man eine gewisse Entspanntheit und Kompromissbereitschaft auch mitbringt. Danke dir, Lea, für den fachlichen und praktischen Input heute. Wenn du selbst überlegst, eine Futtermist-Kooperation einzugehen, schau unbedingt in die Shownotes. Hier findest du einen Artikel aus den Naturland-Nachrichten mit zwei praktischen Kooperationsbeispielen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da und schick uns auch gerne deine Themenwünsche an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.